Fritz. Podcast.
Blue Moon.
Ja, mit Ingmar Stadelmann, das bin ich. Ne? Und das ist eine Talksendung. Und eine Talksendung funktioniert relativ einfach. Ihr ruft an über 0331 70 97 110 und dann talken wir. Jetzt braucht ihr natürlich ein Thema. Das ist das Grundprinzip. Ich gebe ein Thema vor und wir quatschen darüber. Das Thema heute, oder anders, ich sage erstmal, was es ist. Also, es ist, heute lautet das Thema: Der Tag, der alles veränderte. Der Tag, der alles veränderte. Darum geht's. Über 0331 70 97 110 sollt ihr anrufen und mir sagen, welcher Tag das bei euch war. Welcher Tag in eurem Leben hat alles verändert? Im Guten wie im Schlechten. Da gibt's ja verschiedene Varianten. Und was war das für ein Tag? Und was hat der mit euch gemacht? Darüber wollen wir reden. Der Tag, der alles veränderte, über 0331 70 97 110. Ihr dürft kurz nachdenken und ich gehe dann gleich nochmal ins Detail. Vorher gönnen wir uns wirklich sehr, sehr schöne neue Musik von Jamie Woon. Jamie Woon mit Sharpness, wie man so schön sagt, im Berlinerischen. Das ist Fritz, das ist der Blue Moon, das ist eine Talksendung über 0331 70 97 110. Talken wir heute über den Tag, der alles veränderte. Also ihr sollt anrufen über 0331 70 97 110 und mir sagen, welcher Tag das bei euch war. Welcher Tag hat alles verändert? Welcher Tag hat dafür gesorgt, dass sich euer Leben ins Gute oder ins Schlechte gewendet hat? Und was für ein Tag war das? Und was hat der Tag genau mit euch gemacht? Also 0331 70 97 110 und traditionell eröffnet diese Show, wenn ich sie moderiere, natürlich Adrian aus Bernau. Hallo Adrian.
Genau. Hallo.
Hallo!
Kündliche Kaiserin.
Sehr gut, löblich. Mein lieber Adrian, erstmal schnell dein Fazit. Letzte Woche war ja TV-Late-Line, hast du gesehen?
Ja, ich habe versucht auch durchzukommen, ich bin durchgekommen, aber deine netten Kollegen haben mich nicht zurückgerufen.
Das ist eine Frechheit. Na, da werde ich nicht mal ein ernstes Wort mit denen reden. Eine Einordnung der Sendung von 1 bis 10, man kann sie sich ja auf lateline.de beziehungsweise auf der Facebook-Seite von der Lateline nochmal angucken, die ist ja auf YouTube. Was sagst du? Wie war's? Waren wir gut, waren wir schlecht?
Ich habe es ja im Fernsehen live gesehen. Und ich habe eine Person, ich habe deinen Hund vermisst.
Der Hund ist ja aus, sag mal, strafrechtlichen Gründen momentan nicht dabei. Vielleicht ist er das nächste Mal in Baden-Baden wieder dabei. So, aber jetzt sag nur einen Satz zur Show. War es jetzt gut oder nicht?
Sie war wunderbar.
Wunderbar, gut. Das notiere ich mir. Wunderbar. Ich hole jetzt Feedback ein für die Sendung, damit ich weiß, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Adrian, das Thema dieser Show ist ja der Tag, der alles veränderte. Musstest genau. Du da lange nachdenken oder fällt dir sofort ein Tag ein?
Mir fällt sofort das ein. Ich bin ja mit 7 Jahren in Heim gekommen.
Ja.
Aber hätte meine Mutter ihren, also sage ich es einfach so, ihren Macker nicht bei uns zu Hause reingeholt, wäre ich von klein auf zu Hause aufgewachsen.
Also welcher Tag war denn das oder was ist das für ein Tag gewesen?
Das war, also wo ich in Heim gekommen bin, das war der 8.10. Da war ich schon ein paar Wochen 7 Jahre alt.
Der 8.10.1900?
Nein, bin jetzt 1992 hier geboren.
Ja.
Und dann kann sich ungefähr ausrechnen, wann das war.
99?
Genau.
Ja.
Und ebenfalls, das war, wo ich in Heim gekommen bin, ich bin von der Schule, wurde ich abgeholt vom Jugendamt und gleich in Heim gebracht. Und durfte man seit dann 2 Jahre meine Eltern nicht mehr sehen.
2 Jahre durftest du deine Eltern nicht sehen?
Genau.
Krass.
Also meine Mutter jetzt ebenfalls.
Ja.
Und weil die alles klären wollten, was da überhaupt los ist. Und nebenbei, wo ich dann endlich mal da war, habe ich auch noch gehört, dass die anderen auch in Heim waren, meine Geschwister, in Heim gelandet sind, meine Geschwister.
Ja.
Und in den Zeiten habe ich schon 3 Heimwechsel hinter mir gehabt. Weil ich immer der Kleinste war und der Jüngste. Die wollten Heime für mich suchen, dass sie auch für mich in mein Alter sind. Aber das haben die nicht immer so geschafft. Es gibt wenige Einrichtungen, die für Kinder noch geeignet sind.
Verstehe. Und was hat dieser Tag im Jahre 1999 mit dir und deinem Leben gemacht?
Das komplett verändert, dass ich auf Deutsch gesagt für mich allein ungefähr mich sorgen muss. Weil meine Eltern sind nicht, was, wie sagt man, ein Kind, das jetzt in Heim ist und seine Eltern nicht mehr sehen darf.
Hm.
Oder nur in Heim eine fremde Person. Das war für mich schon erstmal ein Schreck.
Klar, ins Heim ist immer ein harter Schritt. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt null vorstellen, wie sich das anfühlt, sozusagen aus seinem Elternhaus rausgerissen zu werden.
Das ist, wenn wirklich richtig scheiße, kann ich nur sagen. Das empfehle ich keinen.
Ja.
Ich bin ja dann auch in den Jahren, wo sagen wir mal so, die Heime sind nicht dafür da, dass man die Kinder da, die da in Heim sind, zu erziehen. Die müssen sich das alles selber beibringen.
Das hat der Telefon geklingelt?
Nee, ausgegangen.
Ah, sehr gut, löblich.
Nee, das ist, und die müssen selber sich alles beibringen.
Wie oft denkst du denn an diesen Tag noch? Beschäftigt der dich viel?
Also, es gibt Tage, wo ich mich wirklich mit meinen Leuten mit unterhalte, komme ich immer da drauf, weil da ging das langsam bei mir auch mit bergab. Hab in der Schule gemacht, was ich wollte. Das merkt man jetzt schon, ich kann nicht so gut schreiben, wenn du bei dir meistens, wenn ich dir anschreibe, bemerkst.
Ja.
Und ja. Und ja, und das hat sich dann so bis in 8, bis ich dann raus aus der Schule, hat sich dann geschlimmert, dass ich dann, sagen wir mal, Mist gebaut habe in der Schule, dass ich dann aus der einen Schule rausgeflogen bin, mit einem Tadel oder auch mit der Polizei abgeholt worden bin. In Heim habe ich nur gemacht, was ich wollte. Dann bin ich aber auch schon in anderen Heime gekommen, aus einem Heim bin ich auch rausgeflogen. Also und jetzt, wie gesagt, wohne ich auf alleine und jetzt alles läuft das auch so, wie es will.
Hm.
Also teilweise, es gibt einige Sachen, wo die Vergangenheit mich schon wieder einholt, wo man nicht daran weiß, was da passiert ist oder wieso man gemacht hat, und dann holt sie auf einmal richtig ein.
Hm. Ja. Wie oft passiert es?
Dass die Gangheit mich einholt?
Ja, dass du sozusagen da wieder zurückgehst.
Also zur Zeit ist es ziemlich oft, dass ich mit Leuten mich unterhalte und die mir dann das entweder sagen, oder wenn ich damals Dummheiten gemacht habe und dann auf einmal noch Briefe reinkriege von der Polizei, wo die von den Vorfällen nichts mehr weiß.
Hm.
Da muss ich mir überlegen, habe ich das überhaupt gemacht? Oder was ist da jetzt passiert? Und dann muss ich immer meistens mein Gehirn nochmal richtig anstellen.
Hm.
Aber meistens fällt mir wirklich nichts mehr dazu ein, wieso ich das gemacht habe.
Dieser Tag hat ja offensichtlich bis heute Auswirkungen auf dich. Und,
ja, genau. Ich glaube, das hat bei jedem, der in Heim aufgewachsen ist, ohne Grund.
Ja.
Hat das, glaube ich, bei jedem so eine Spur hinter sich.
Ja. Nee, was mich jetzt interessiert, spielst du denn oft, was wäre, wenn? Also spielst du oft, wenn dieser Tag nicht gekommen wäre?
Ja. Ich habe schon immer überlegt, wenn ich bei meiner Mutter aufgewachsen wäre, hätte ich bestimmt nicht so viele Dummheiten gemacht oder Anzeigen oder hätte ich wenigstens ordentliche Noten gehabt.
Mhm.
Und ja.
Aber eigentlich ist das, man macht das natürlich sich selbst so ein bisschen Matsche einfach im Kopf, ne? Wenn man immer wieder was wäre, wenn spielt, weil das kannst du ja sowieso nicht mehr, weil das Ding ist durch. Da musst halt den Blick nach vorne behalten.
Ja, das hat meine Pflegemutter, sage ich ja auch immer, ein paar Vergangenheitsgeschichten, und die sagt auch immer, das sind deine alten Kamellen, die wollen wir nicht mehr wissen.
Mhm.
Das ist jetzt, und jetzt dreht sich das Leben.
Und ist das denn, also das klingt jetzt natürlich nach einem wahnsinnig negativen Erlebnis.
Ja, ist also das, wenn man so sieht, also ich sag selber, ich habe fast 14 Jahre in Heim gelebt.
Ja.
Und das sind die 14 Jahre, die versaut sind. Wenn ich jetzt so ehrlich bin, die wirklich die Kinder in Heim sind, die haben keinen Spaß. Da ist wirklich das halbe Leben, auch wie lange in Heim leben, richtig versaut. Weil so ein Heim, da darfst du einiges nicht, weil du kein Alkohol trinken, kommt drauf an, in welchem Heim du bist. Oder rauchen darf man da nicht. Und wenn du Scheiße baust, kriegst du das Stummeres. Und wenn man so eine Scheiße abgezogen hat, wie ich einmal, hab vielleicht dafür 5 Jahre Stummeres bekommen, weil sie es mir nicht anders beibringen konnten. Und danach bin ich auch dann abgehauen, und dann hat sich auch eigentlich ganz schnell sich, denn da bin ich von der Gruppe auf die WTG gekommen und von der WTG bin ich dann in meine eigene Wohnung gezogen, innerhalb in einem Jahr.
ich überlege gerade, ob es nicht doch auch irgendeinen positiven Aspekt gibt, den du aus diesem Tag ziehen kannst.
Auf einer Art, ja, dass ich denn eigentlich in der Sicherheit war und nicht mal geschlagen worden bin.
Hm. Ja gut, klar. Sonst wärst du ja da auch nicht gelandet.
Genau.
Ja. Ich meine so, dass man sagt, zurückblickend, also natürlich war es hart und schwierig und auch eigentlich unschön, aber deswegen weiß ich jetzt, was das und das wert ist und bla, weißt du, dass es irgendeinen Aspekt gibt, wo man sagt, das ist positiv daran oder ist es komplett negativ?
Also eine Sache positiv ist, dass wenn man so eine Geschichte hinter sich hat, dass man dann anderen Leuten davon erzählen kann und dann sowas zum Beispiel abraten kann. Oder wenn du Kinder später hast, wenn du weißt, was du nicht machen darfst, ebenfalls.
Mhm.
Dass du dann ungefähr weißt, wie man dann mit umgeht.
Verstehe. Ich überlege halt jetzt gerade bei dem Thema, ne, der Tag, der alles veränderte, ob man nicht tatsächlich immer als erstes an einen negativen Tag denkt oder wenn es nicht gerade, weiß nicht, überdimensional positiv ist, ob man nicht sich automatisch immer eher die schlechteren Dinge erst merkt und die hängen bleiben und man sagt, das hat mein Leben verändert.
Ist ja auch so, wenn man andere Kindern jetzt fragt oder Erwachsene, was war das Schlimmste in deinem Leben?
Ja.
Denn entweder die erzählen, dass sie geschlagen worden sind oder dass die andere Sachen erlebt haben, was ein Kind nicht erleben soll.
Ja, ja, wobei die Frage ja eben nicht ist, was das Schlimmste ist, sondern welcher Tag dein Leben verändert hat. Ne? Deswegen, ja. Da ist ja schon impliziert, das kann ja ruhig auch positiv sein. Also es kann ja auch ein Tag sein, der dein Leben zum Guten gewendet hat. Ja,
jedenfalls das, was ich jetzt erzählt habe, das ändert mich sehr oft daran.
Ja. Und bist du deswegen nochmal bei jemandem gewesen, der sich damit auskennt, also eine Therapie?
Also ich war jahrelang in der Therapie, aber trotzdem, die können mir in so einem Fall, die wollen mir helfen, aber ich nehme nicht so gern Hilfe von anderen Hilfen so an.
Ja.
Ich will es teilweise selbst irgendwie verarbeiten.
Ja, ich meine, du musst es natürlich am Ende selbst verarbeiten, aber Hilfe annehmen ist ja kein Problem eigentlich oder sollte kein Problem sein.
Ja, das stimmt.
Also, und da muss man sich auch nicht für schämen und so weiter, finde ich. Also das ist ja im Prinzip genau dasselbe, wenn du dich in den Finger schneidest und es blutet, dann machst du ein Pflaster drauf.
Ja.
Wenn du den Finger fast abschneidest, dann wirst du kein Pflaster drauf machen, dann gehst du zum Arzt. Ne?
Nö. Ein Verband einfach rum.
Verband rum.
Alles hinter mir schon.
So, aber ab einem bestimmten Level holt man sich ja Hilfe und geht zu einem Arzt, ne?
Ja, na klar.
Und im Prinzip ist es mit der Seele ja nicht anders. Also wenn du irgendwann merkst, das ist so eine tiefe Verletzung, die kann ich selber jetzt mit meinem Verband nicht verbinden.
Wir haben in Heim, eigentlich haben, also es gibt Behindertenheim, wo ich auch war, die haben auch so eine Therapie angeboten. Sag mal, bis ich jetzt ausgezogen bin, habe ich es auch da angenommen.
Ja.
Aber jetzt will ich keine Therapie mehr haben. Ich weiß nicht, ob ich nochmal anderen Leuten das alles von vorne erzählen will.
Ach so, weil das für dich dann selber anstrengend ist, nochmal von vorne wieder anzufangen.
Genau.
Ja gut.
Wenn man wirklich komplett alles wieder aufzählt. Von A bis Z, wie es wirklich war und bla bla bla. Du weißt, was ich meine, glaube ich.
Ja, ja, klar. Das ist das Ding. Aber da musst du dich dann selber zu zwingen, finde ich. Das kann dir eigentlich nur helfen.
Ja, das sagen viele.
Ja. Doch, dann mach mal das ruhig. Zwing dich.
Aber eine Sache, was mir aufgefallen hat, seit diesem Jahr hat sich bei dir verändert.
Bei mir hat sich was verändert?
Ja, also hier, wenn wir dich anrufen.
Was hat sich verändert? Erzähl.
Dass keiner mehr künstliche Kaiserin sagt.
Ja, das wird schon wieder.
Glaube ich nicht.
Das kommt schon wieder.
Dein Wort, künstliche Kaiserin, wenn wir dich an alle begrüßt haben sofort, das langsam habe ich das Gefühl, dass es ausgestorben ist.
Naja, ich werde das nochmal ein bisschen, da nochmal ein bisschen nachsteuern und gucken, ob das funktioniert, dass die Leute wieder kindliche Kaiserin sagen.
Kannst ja mal so wie ich erklären dafür, wie oft das Abend, wenn du auf Sendung bist, fällt.
Ja, du zählst ja immer ordentlich mit. Also kindliche Kaiserin sollte wieder die offizielle Ansprache werden. Ich merke mir das.
Genau.
Adrian, ich danke dir für deinen Anruf.
Ja, na klar. Und wenn Leute Tipps haben, einfach mich nochmal da einfach Tipps geben.
Ja, schauen wir mal.
Genau.
Adrian, hab einen schönen Abend.
Genau, dir auch, ne?
Tschüss. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer und das Thema lautet der Tag, der alles veränderte. Darüber möchte ich mit euch reden. Der Adrian hat gerade schon erzählt, wie schwierig das war, als dieser Tag kam. Vor allen Dingen auch ein Tag, auf den man sich nicht vorbereiten konnte. Nämlich der Tag, in dem er ins Heim musste und dann seine Eltern für 2 Jahre nicht gesehen hat. Und dass ihn das bis heute beschäftigt und sein Leben wahnsinnig verändert hat. Und eigentlich ist es eine komplett negative Erfahrung. Aber es kann natürlich auch positive Erfahrungen geben, die dafür gesorgt haben, die euer Leben komplett ändern. Also Tage, die euer Leben ins Gute gewendet haben. Gerne. 0331 70 97 110. Und bevor ich gleich erzähle, was mein Leben zum Beispiel einmal komplett geändert hat, welcher Tag es war, spielen wir einmal noch Musik und entspannen uns kurz. Ihr guckt doch mal die Nummer an, 0331 70 97 110, der Tag, der alles veränderte. Und danach sprechen wir mal weiter darüber und ich erzähle euch, welcher Tag das bei mir war. Das ist ein Ding, das kriegt ihr so schnell nicht aus dem Kopf. Das ist hier Fritz, Blue Moon, wir talken über die 0331 70 97 110. Und das Thema der Show lautet der Tag, der alles veränderte. Das darf negativ sein, das darf aber natürlich auch positiv sein. Und bevor wir gleich mit dem Timo weitermachen, nehmen wir uns noch schnell die Monique. Die wollte nämlich was zum Adrian loswerden. Monique ist 22 und aus Guben. Hallo Monique.
Einen wunderschönen.
Moin, möchte ich fast sagen. Monique, alles gut bei dir?
Ja, na klar.
Was wolltest du denn zum Adrian nachliefern?
Und zwar geht's darum, bei mir war der Tag ähnlich. Ich kam selber in so eine Kinder- und Jugendeinrichtung. Mhm. Allerdings war es für mich positiv. Okay. Und ich arbeite sogar jetzt auch da.
Ach, schau an. Wann war dieser Tag bei dir und warum war der bei dir positiv?
Das war am 6. Februar 2009, möchte ich sagen.
Ja. Ja. Und genau. Warum ist der bei dir so komplett positiv, der Tag?
Weil ich einfach einer derjenigen bin, die ihre Chance genutzt haben. Also ich habe gemerkt von mir selber aus, dass vieles schiefgelaufen ist und dass ich mich ändern muss und mein Verhalten ändern muss, um irgendwas in meinem Leben zu erreichen und positive Aspekte überhaupt haben zu können.
Und warum bist du denn da reingekommen überhaupt?
Warum? Ach, ist eigentlich eine lange Story. Also ich habe bei meinem Vater gelebt, der war alleinerziehend, weil meine Mutter abgehauen ist, als ich 4 war, und auf jeden Fall ist halt alles nicht so rund gelaufen. Schule nicht, so nicht. Ich habe keine Grenzen, Regeln nicht wirklich erfahren, also mich auch nicht dran gehalten. Mhm. Und kam dann halt irgendwann dahin, weil das halt der letzte Weg war. Also ich hatte vorher schon viel, so Einzelfallhilfe und die ganzen Punkte, die vorher abgearbeitet werden. Und das hat halt alles bei mir nicht gefruchtet.
Warum fruchtet das bei dir nicht? Oder warum hat es nicht gefruchtet? Was denkst du aus heutiger Sicht?
Weil ich einfach mich damals überhaupt nicht selbst reflektieren konnte. Ich dachte, es ist alles richtig so. Ich bin ein ganz normaler Jugendlicher, aber ich war alles andere. Ich war wirklich, wie man sagt, eine richtige Rotzgöre auf jeden Fall.
Okay.
Und ich hätte mich jetzt auch selbst nicht leiden können.
Löblich aus heutiger Perspektive selbst so selbstkritisch zu sein. Was hat dich denn zu so einer Rotzgöre gemacht?
Na, vor allen Dingen meine Vergangenheit, also weil es halt für mich nicht immer so leicht war. Also ich habe eine Geschichte halt hinter mir und die ist auch relativ lang und nicht schön. Aber ich habe halt auch einfach eingesehen, dass man nicht immer so nachtragend sein kann.
Dass man nicht
also
was
man
kann?
Kann sein, nachtragend sein.
Ja.
Klar kannst du das dein Leben vor dich herschieben und aus den und den Gründen bin ich so, deswegen erreiche ich nichts, aber es wird dich nicht weiterbringen. Du wirst dann nie deinen Weg straight gehen können. Es ist halt einfach so.
Absolut.
Ja, und im Endeffekt war ich eben in dieser Einrichtung und diese ganzen negativen Aspekte, die Adrian aufgezählt hat, kann ich nicht nachvollziehen, denn man hat auch viele Privilegien im Heim, beziehungsweise in so einer Einrichtung. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir fahren jedes Wochenende mit den Jugendlichen weg. Die haben bei uns fast jeden Tag 2 warme Mahlzeiten und in den Ferien machen wir mit den 2 Wochen eine Urlaubsfahrt. Und das kann nicht jeder Jugendliche oder jedes Kind behaupten, dass es das privat in der Familie hat.
Ja, okay, naja, klar, das mag schon sein. Aber ich glaube, der Aspekt, dass jeder auch von denen, die da im Heim sitzen, sich eigentlich wünschen würde, dass er zu Hause eine normale Familie hat, mit der er aufwachsen kann und so weiter, ist, glaube ich, verständlich, oder?
Natürlich, das ist ganz klar, aber man kann halt nicht immer so negativ denken. Also ich meine mal, bei uns ist es so, dass die Jugendlichen auch jede zweite Woche eine Beurlaubung haben, sprich zu ihrer Familie können. Mhm. Aber es einfach auch Gründe gibt, warum sie da nicht dauerhaft sein können, weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Mhm. Weil teilweise Grenzen nicht gegeben sind oder sie sich nicht dran halten. Und bei uns gibt es Grenzen, Regeln und vor allen Dingen Struktur. Mhm. Und das ist eben wichtig für Kinder und für Jugendliche.
Verstehe.
Und dass es Konsequenzen gibt, wenn das nicht eingehalten wird oder wenn er über die Stränge geschlagen hat, das ist ja ganz klar. Das ist nun mal im Leben auch so, ja. Wenn ich jemanden verprügeln, muss ich auch mit rechnen, dass ich eine Anzeige kriege.
Ja, also, ja, klar.
Und das sollte man sich halt vor Augen führen. Ich finde es halt wirklich schade, dass wir Erzieher und auch unsere Einrichtung so einen negativen Ruf haben.
Ja, wobei das ja bei ihm, also da kamen ja mehrere Sachen gerade zusammen, ne, beim Adrian.
Ja.
Und ich glaube, der ist natürlich da sehr vorgeschädigt, was seine Familienverhältnisse anging. So.
Mhm.
Ja. Und wenn er dann natürlich im Heim weiter rebelliert, dann irgendwann landet er sozusagen an der Wand.
Ja.
Und da geht es dann nicht weiter und dann kommt da sozusagen was zurück.
Ja, na klar. Mhm. Deswegen würde ich auch Adrian also persönlich empfehlen, eine Therapie zu machen. Ich habe selber eine gemacht und viel in mir damit auch verarbeitet und bewältigt. Und mir hat es auf jeden Fall geholfen, denn aus mir ist, denke ich, aus meiner Sicht ein ganz anständiger Mensch geworden. Und ich, wie gesagt, hänge nicht mehr so an meiner Vergangenheit. Und das ist eigentlich auch Gift für die Persönlichkeit und den weiteren Weg.
Mhm. Ich danke dir für deinen Anruf.
Ja, gerne.
Hab eine schöne Nacht, ciao.
Danke, ebenso, tschüss.
0337 97 110, wir sprechen über den Tag, der alles veränderte. Ich habe es gerade schon gesagt, Timo kommt um die Ecke, der ist 22 und aus Bremerhaven, beziehungsweise aus der Nähe von Bremerhaven, ne?
Genau.
Genau. Timo, ich muss gleich mal ein bisschen Nachrichten und so weiter machen, aber kurz davor schon mal, um was es geht. Geht es um einen positiven Tag oder geht es um einen negativen Tag?
Man kann es so oder so sehen. Also einerseits ist es positiv, andererseits auch negativ.
Jetzt bin ich gespannt. Also der Tag, der im Leben von Timo alles veränderte, war wann und was ist da passiert?
Das war am 21. März dieses Jahr.
Ah, das ist noch frisch.
Ja, das kann man so sagen. Und ja, an dem Tag wurde halt mein Sohn geboren.
Ja.
Was aber auch recht kompliziert und ja, recht aufregend war. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt noch vor den Nachrichten anfangen zu erzählen?
Du kannst es zumindest, lass es uns, pass auf, wir machen das jetzt tricky, wie man das so macht im Radio. Du gibst jetzt nur so ein Häppchen, dass man sagt, oh, da bleibe ich jetzt dran, ich will die ganze Geschichte hören. Also sag uns doch mal, was deutet doch uns noch mal an, was den Tag negativ gemacht hat, weil eigentlich ist das so eine Geburt und durchweg ein positives Erlebnis, oder?
Ja, schon. Also negativ hat das nur gemacht, dass so gesehen durch die Geburt die Beziehung zu meiner Freundin, jetzt Ex-Freundin, kaputt gegangen ist.
Ach, siehst du, das reicht. Mehr muss man jetzt vor den Nachrichten gar nicht sagen. Da sind wir jetzt Schwein und halten das jetzt aus und reden da im Detail drüber nach den Nachrichten. Ist das okay?
Das ist vollkommen okay.
Okay, dann machen wir das so. Also, Timo bleibt bei uns. Ihr ruft weiter an über 0331 70 97 110 und wir sprechen über den Tag, der euer Leben veränderte.
Fritz. Blumen.
Ja, wir talken über das Thema der Tag, der alles veränderte. Über 0331 70 97 110. Mein Name ist Ingmar Stadelmann und derjenige, der gerade am Telefon ist, das ist der Timo aus Bremerhaven. Hallo nochmal.
Hey.
Also, wir haben gerade schon wild angeteasert. Der Tag, der alles veränderte, war bei dir dieses Jahr der 21. März, korrekt?
Genau.
Und du kannst gar nicht genau entscheiden, ob es positiv oder negativ ist, obwohl es die Geburt deines Sohnes ist.
Ja, das kann man so sagen.
Gut, dann müssen wir jetzt herausfinden, warum das so schwierig einzuordnen ist. Du hast gesagt, deine Beziehung zu deiner Freundin ist nicht mehr. Ist die an der Geburt zerbrochen? Nee.
Nein, kurz danach. Also ich kann die Geschichte jetzt einmal ganz erzählen.
Ja, wir haben Zeit.
Das fing an, wir sind letztes Jahr im Januar zusammengekommen. Und ja, es war eigentlich eine super Beziehung. Wir hatten echt richtig schöne Zeiten, kann man nicht anders sagen. Und ja, wir haben viel gemacht. Wir waren dieses Jahr im Februar noch in Berlin im Urlaub und in Mainz und alles Mögliche.
Jo.
Und ja, dann am 21. März, ich muss dazu sagen, wir wussten beide nicht, dass sie überhaupt schwanger ist.
Also, aber wann wusstet ihr es?
Am 21.
Wie?
Ja, also der Bauch ist nicht wirklich dicker geworden. Natürlich, wir haben beide zugelegt, weil wir oft essen gegangen sind. Und ja, ihre Regel ist halt auch noch teilweise weitergekommen. Die Ärzte meinten, es gibt so bestimmte Fälle, wo das halt so ist.
Jetzt, wie alt war deine Frau oder ist deine Freundin?
19.
Und ihr habt 9 Monate lang nicht gemerkt, dass sie schwanger ist?
Nee. Auf jeden Fall den Tag oder den, ja, die Nacht meinte sie halt, dass ihre Beine ein bisschen taub werden und ihr halt schwindelig und schlecht ist. Und dann hat sie mich morgens geweckt und dann meinte sie, ja, mir geht's nicht gut, mir ist voll schlecht, meine Beine sind taub. Ich so, ja, dann müssen wir nachher zum Arzt. Dann bin ich nochmal wieder eingepennt. Ja, dann hat sie mich wieder geweckt und dann habe ich halt erstmal ein bisschen gegoogelt, was das sein könnte. Dann stand da, ja, könnte eine Magen-Darm-Grippe sein. Dachte ich, okay, wir haben den Tag davor halt einen Döner gegessen, vielleicht war der nicht gut oder so. Ja, dann ein Arzt hat samstags natürlich mich auf, nur Notdienst, und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren.
Ja.
Wo wir in der Notaufnahme saßen.
Ja.
1,5 Stunden saß ich da. In der Zeit wurde da nicht eine Person überhaupt drangenommen. Also die waren total unterbesetzt. Da meinte meine Freundin, ja, ich gehe mal aufs Klo. So, dann saß ich da. Und ja, der Fernseher war, also da war so ein Fernseher und da konnte man genau sehen, was hinter einem war. Dann habe ich immer geguckt, ob sie da jetzt vom Klo kam. Und dann war sie da 1/2 Stunde, 1/3 Stunde. Dann dachte ich schon so, ob sie da zusammengeklappt ist, aber ich finde es auch ein bisschen scheiße, wenn ich da jetzt aufs Frauenklo gehen würde. Kommt ein bisschen komisch. So, dann habe ich ihre Mutter angerufen, dass die mal bitte kommen soll, weil mir das irgendwie alles komisch vorkommt. Also dann habe ich noch gewartet, 1/4 Stunde, 20 Minuten und auf einmal sehe ich halt ihre Jacke im Spiegelbild vom Fernseher. Ich drehe mich um und dann meinte sie, ja, komm mal her. Ich so, ja, was hast du denn? Und auf einmal sehe ich nur die blutigen Hände. Ich so, Duden gemacht. Ja, ich habe gerade ein Kind auf die Welt gebracht. So, dann sind meine Beine erstmal komplett weich geworden.
Ja.
Dann war das so eine scheiß Tür, wo man klingeln musste, dass überhaupt da jemand aufmacht von der Aufnahme. Dann haben sie irgendwann die Tür aufgemacht, nachdem ich da 5 Minuten dran gehämmert habe.
Ja.
Dann habe ich gesagt, dass meine Freundin hier ein Kind auf Klo gekriegt hat. Was kam dann natürlich für eine scheiß Antwort? Ja, wir haben hier gerade keine Ärzte. Dann habe ich die da erstmal total zusammengeschissen, bis dann da welche kamen, die mit einem Krankenwagen gekommen sind. Ja, ich war dann komplett überwältigt und fertig. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich noch machen soll, weil Kinderwunsch war bei mir eigentlich nie, eigentlich wollte ich nie ein Kind haben. Okay, jetzt ist es da, jetzt freue ich mich auch drüber. Aber das war echt schon der heftigste Tag meines Lebens.
Ja, und also jetzt müssen wir, also da gehen mir ja tausende von Fragen durch den Kopf. Jetzt lass uns mal bitte nochmal davor ansetzen. Ich meine, eine Schwangerschaft 9 Monate lang nicht zu bemerken und nicht mal auf den Gedanken zu kommen, dass das sein könnte. Ich meine, wie erklärst du dir das als erstes? Weil, also, irgendwann ist ja das mit der Regel vorbei. Sie merkt ja auch Veränderungen an ihrem Körper. Dir müssten die eigentlich auch noch auffallen. Aber da seid ihr nicht mehr auf den Gedanken gekommen, wir vögeln ja eigentlich die ganze Zeit ohne Kondom, gehe ich jetzt mal von aus. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob du schwanger bist.
Wir haben einmal einen Test gemacht, der dann negativ aufgefallen ist.
Ja.
Und ja, die Ärzte meinten auch, es gibt im Jahr ungefähr in Deutschland 1000 bis 1100 so welche Schwangerschaften, wo die Regel trotzdem kommt und der Bauch nicht wirklich zusetzt. Zum Beispiel die Freundin von ihrem Bruder, die ist schwanger, da hat man sofort gesehen, dass sie schwanger ist, aber bei ihr gar nicht. Da war ein kleiner Bauch, natürlich, wenn man immer ja. gut lebt und immer essen geht und sonst was, dann wundert einen das nicht groß. Ja.
Wie groß war das Kind, als geboren war? Weißt du die Maße?
Das war komplett normal, wie jedes andere Kind auch.
Also, das hat dann ganz normal Standardgewicht gehabt, also ein ordentlicher Junge, der da geboren
dreieinhalb,
wurde.
3,5 Kilo.
3,5 Kilo und die hat man vorher nicht gesehen.
Nee.
Das das ist mal eine Nummer, mein Lieber.
Das dachte
da
ich mir
stehst
an
du
Tag
da
auch.
Im Krankenhaus und auf einmal bist du Vater.
Ja.
Was das ist dir durch den Kopf gegangen?
Scheiße, was mache ich jetzt? Weil man konnte ja wirklich vorher nichts planen, man konnte nichts kaufen, kein Babybett, kein Kindersitz, gar nichts. Die Eltern wissen es nicht. Ja, das war halt richtig beschissen.
Ja, weil das ist ja jetzt der nächste Schritt, genau. Wen hat man denn da als erstes angerufen?
Ihre Mutter war ja auf dem Weg ins Krankenhaus.
Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Deine Freundin, wie lange war die da auf dem Klo?
Halbe bis dreiviertel Stunde.
Aber du bist schon mit der im Krankenhaus, weil es ihr nicht gut geht und dann ist sie eine dreiviertel Stunde auf dem Klo und du gehst nicht nachgucken oder holst einen Arzt?
Also, ja, wie gesagt, also einen Arzt hat man da ja nicht wirklich gekriegt und ich wollte auch ungern aufs Frauenklo gehen. Was ich aber auch verdammt komisch fand, da sind so dermaßen oft Leute aufs Klo gegangen, aber keiner hat das irgendwie gemerkt oder gehört oder Bescheid gesagt von wegen...
Naja, wenn da jemand auf ein Klo drückt und macht, dann sagt man auch, okay, da geht's halt ein bisschen schwieriger zu, lass ich mal zufrieden. Es denkt ja keiner, oh, da kriegt jetzt gerade einer ein Kind, auch wenn es beim Männerklo klingt ja auch manchmal so, als würde man gerade ein Kind kriegen, aber da ist klar, dass es keins ist. So, auf dem Frauenklo würde man wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ich war auch noch nicht auf dem Frauenklo, also nicht offiziell. Hab da noch nicht nachgehorcht, wie laut es auf dem Frauenklo ist. Aber ich würde natürlich da auch erstmal davon ausgehen, wenn man da reingeht und man hört jemanden, dass die da gerade entbindet, sondern man denkt einfach, ja, der Döner von gestern, ne?
Ja, so. Das stimmt.
Da ist, okay, alles klar, also ich wäre reflexartig, glaube ich, nach relativ kurzer Zeit irgendwie mal entweder selber gegangen und hätte jemand gefragt, ob er mal gucken kann, ob mit meiner Freundin alles okay ist. Okay, aber das ist ja, wie gesagt, auch durch und dann hat sie da das Kind geboren und jetzt musst du nochmal sagen, wie hast du davon erfahren? Du bist ja nicht aufs Frauenklo gegangen. Ist sie da mit dem Kind einfach rausgekommen?
Nee, sie ist rausgekommen ja mit blutigen Händen und dann bin ich zu ihr gegangen und dann hat sie es mir erzählt.
Und wo hatte sie das Kind zu diesem Zeitpunkt?
Das lag noch auf dem Klo.
Das hat sie auf dem Klo liegen lassen?
Ja, auf dem Fußboden. Sie hat da die Jacke drunter gepackt.
Das ist unfassbar. Das ist eine unglaubliche Story, mein Lieber.
Das ist wirklich so, ja. Und die Zeit danach, natürlich, man war total überfordert. Wie macht man das jetzt? Man hat sich mit dem Thema überhaupt noch nicht
befasst. Ja, eben. Man hat ja normalerweise ein paar Monate Zeit, sich damit zu beschäftigen, was wichtig ist, auf was man so achten muss, wenn das Kind dann da ist und so weiter. Erstmal würde mich noch interessieren, wie dann die Versorgung in dem Krankenhaus war, wie die Ärzte reagiert haben, dass da gerade jemand entbunden hat auf dem Klo.
Ja, nachdem die erst meinten, dass kein Arzt da ist, dann kamen ja die Leute vom Rettungsdienst, die Besatzung da vom Krankenwagen, die gerade hinten Patienten gebracht haben, die haben sich dann um sie gekümmert und dann ist sie ja halt auf den Kreißsaal, Entbindungsstation Kreißsaal gekommen.
Hm. Sie hatte also ganz alleine in einer Dreiviertelstunde das Kind auf dem Krankenhausklo entbunden.
Ja.
Und dann, Nabelschnur hat sie auch noch selber durchgetrennt, oder was?
Die ist gerissen.
Ah. Und wen hast du denn dann als erstes angerufen?
Ich habe versucht, meinen besten Freund anzurufen, weil ich dann komplett durch Mittelwelt war. Ich bin einfach dann erstmal nur raus, habe in einer Stunde eine Schachtel Zigaretten weggeraucht, eine nach der anderen. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, weil ich wusste gar nicht mehr, was ich überhaupt noch machen soll. Meine Eltern wollte ich in dem Moment erst noch nicht anrufen, weil ich dachte, scheiße, die reißen mir den Kopf ab. Die werden mir auf jeden Fall den Kopf abreißen, ja.
Dann, warum? Weißt du?
Weil, ja, meine Mutter hat auch immer gesagt, ich soll extrem auf die Verhütung achten und ja, sie wünscht sich halt auch noch keine Oma zu werden.
Gut, ist kein Wunschkonzert, ist passiert.
Ja, das stimmt. Ja. Ich bin dann abends nach Hause gefahren, hab's ihnen erzählt, die haben sich dann auch gefreut und im Endeffekt kann man sagen, wir haben so welche Rückendeckung gekriegt und Stärke und so, ist unglaublich.
Ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass die Beziehung aber nicht mehr hält oder nicht gehalten hat, sondern vorbei ist.
Ja, genau. Also sie hat sich in der Zeit, seitdem unser Sohn da ist, so dermaßen verändert, das war echt gar nicht mehr auszuhalten.
Hat sie sich verändert? Was passiert?
Vom Charakter her. Sie hat nur noch immer Streit gesucht und an mir die Fehler gesucht und rumgemeckert und keine Ahnung, von wegen, ich arbeite zu viel und sonst was, ja, irgendwo muss man es ja auch von ernähren. Das geht ja nicht von alleine. Und ja, dass ich mich dann immer nicht kümmere und so, es geht ja schlecht, wenn ich bis 6 arbeite und der um kurz nach 7 ins Bett muss und ich eine halbe Stunde Fahrzeit zu ihr habe, dann lohnt es sich nicht wirklich, da eine Woche für eine halbe Stunde hinzugehen.
Ja, wie ist sie denn generell mit der Situation umgegangen? Also für sie war es ja auch offensichtlich überraschend.
Ja, am Anfang war sie auch total überfordert. Natürlich, so mit der Zeit hat sie sich richtig dran gewöhnt und ist eine gute Mutter geworden und ist jetzt auch. Aber das Zusammenleben mit ihr und Zusammensein mit ihr ist unmöglich. Und dann habe ich jetzt vor einem Monat das beendet und ja, jetzt ist halt der Streit von wegen, dass ich ihn jetzt ja noch seltener sehe angeblich und sie sucht nur die Fehler bei mir. Ist halt extrem scheiße im Moment.
Was genau ist denn ihr Problem mit dir?
Ja, immer noch das mit der Arbeit, dass ich zu viel arbeite und sonst was. Ja, ich muss mir jetzt ja auch eine Perspektive weiterhin aufbauen. Ich kann ja nicht sagen, okay, ich habe ein Kind, ich scheiße jetzt drauf, ich werde, was weiß ich, Hartz-IV-Empfänger oder sonst was. Ich muss den Unterhalt zahlen, ich habe ein Auto. Bezahlt sich alles nicht von alleine.
Das ist schon klar, ja, ja, klar. So, ja, aber das dann, kann sie dir doch aber eigentlich nicht vorwerfen.
Tut sie aber trotzdem. Und dann ist sie jetzt halt der Meinung, dass sie halt am Wochenende ihre Ruhe haben soll, wie auch immer, und ich jedes Wochenende den Kleinen nehmen soll. Und das sehe ich nicht so ganz ein, weil ich habe auch meine Freunde, meine Familie, mit denen ich halt auch mal was unternehme. Ja, und das ist halt im Moment ein großes Problem bei uns beiden.
Ach, mein Lieber, das ist aber definitiv ein Tag, der dein Leben auf mehreren Ebenen verändert hat.
Das kann man so sagen, ja.
Das kann man wohl so sagen. Auch da die Frage, gibt es diesen Moment, wo du zurückdenkst und dieses Wäre-Hätte-Wenn-Spiel machst mit diesem Tag?
Ja, natürlich. Es gibt tausend Sachen, die man im Nachhinein nochmal nachdenkt, ob man wirklich hätte besser verhüten müssen, ob, keine Ahnung, ich wirklich ein bisschen ruhiger geworden wäre, nachdem er geboren wurde und hätte gesagt, okay, versuch mit der Arbeit irgendwas zu klären. Aber ja, ich bin zu glücklich, wenn ich so arbeite wie jetzt. Ich kann ja, wie gesagt, ich habe noch keine Festanstellung. Ich kämpfe da im Moment auch noch drauf hin, dass ich zum Ende des Jahres den Festvertrag kriege. Da kann ich ja nicht sagen, okay, nö, heute haue ich 2 Stunden früher ab, morgen haue ich 1 Stunde früher ab.
Was machst du denn?
Fachkraft für Lagerlogistik. Hm.
Überraschend Vater geworden, das ist...
Mehr als überraschend, ja.
Mehr als überraschend. Ich kann dir auch gar nicht so rückwirkend Fragen stellen, weil du wusstest es ja einfach nicht. Es ist ja tatsächlich sozusagen erst an dem Tag klar geworden, dass dieser kleine Mensch da schon eine Weile da ist, den ihr beide nicht bemerkt habt.
Ja.
Dann aber trotzdem noch kurz gefragt zum Schluss, das Thema Verhütung, habt ihr das mal besprochen oder habt ihr euch da relativ naiv verhalten?
Nee, wir haben das eigentlich besprochen.
Was war denn die Absprache?
Sie hat halt die Pille genommen, aber was sich im Nachhinein rausgestellt hat, sie hat zwischenzeitlich ein Medikament genommen, was die Wirkung beeinträchtigt hat.
Ah, ja gut. Ja, offensichtlich hat sie die Wirkung beeinträchtigt.
Ja.
Meinst du, es gibt nochmal eine Chance, dass du da mit der Überraschungsmama wieder zusammenkommst und glücklich wirst? Oder ist das Ding, sagst du, durch?
Also im Moment bin ich der Meinung, das ist durch das Thema. Wenn, dann müsste sie sich komplett ändern und ich glaube nicht, dass sie das machen wird. Weil selbst ihre Eltern haben gesagt, dass sie so eine komische Art an sich gelegt hat und auch so respektlos und nur noch auf sich gepolt, dass man damit kaum leben kann.
Es klingt ein bisschen, ich meine, wir reden ja nicht mit ihr, wir reden ja nur über sie, aber für mich klingt es so ein bisschen nach, sagen wir mal, Frust in dieser Situation gefangen zu sein, die sie sich nicht ausgesucht hat.
Ja, vielleicht
da
schon.
Hat sie vielleicht noch nicht so ganz ihren Frieden mitgemacht, dass sie so Überraschungsmama geworden ist.
Ja. Hm? Ja, ich finde es halt ärgerlich für den Kleinen, dass der dann mit getrennten Eltern aufwächst, aber man kann es ja nicht zwanghaft nur deswegen aufrechterhalten. Das bringt ja beiden nichts.
Ich meine, ihr habt ja, du hast ja gesagt, sie hat sich schon einmal sozusagen charakterlich einmal komplett gewandelt. Dann ist es vielleicht aber andersrum auch wieder möglich, ja, dass sie sich wieder fängt und wieder den Weg einschlägt, den ihr beide ja schon mal hattet.
Ja, wenn sie einfach mal Einsicht zeigt, dann wäre ich auch nochmal bereit, das vielleicht zu versuchen. Aber im Moment sieht es echt nicht aus.
Hast du denn versucht, sie, soweit es geht, zu verstehen? Also wie offen habt ihr denn darüber geredet, dass es vielleicht einen ganz anderen Grund gibt für ihren Frust und ihre Kritik an dir, als sie denkt oder äußert?
Wir haben oft genug über das Thema geredet, aber da redet man echt mit der Wand. Sie vertritt ihre Meinung, sie will ihre Meinung auch nicht ändern.
Ist es ihr denn wichtig, dass du da bist, oder ist ihr das auch irgendwie egal?
Ach, also die Zeit, nachdem er geboren wurde, da gab es echt kaum noch Zweisamkeit. Es war eigentlich nur so, dass ich am Wochenende dann da bin, dass ich ihn dann auch nehme und sie halt am Wochenende halt auch mal pennen kann. Okay, kann klar, ich verstehen, wenn sie die ganze Woche aufstehen muss, da habe ich auch nie was gegen gesagt. Aber wenn ich da mal irgendwie eine rauchen gegangen bin oder kurz am Handy war oder Fußball geguckt habe, dann kam gleich der Anschluss von wegen, ich gucke ja nur Fußball und hänge nur am Handy und bin nur am Rauchen.
Ja, ihr seid in den harten Alltag eingetaucht.
Ja.
Ja, verstehe ich. Das macht es natürlich gerade in dem Alter erstmal schwierig so. Aber vielleicht tastest du dich nochmal vorsichtig ran. Vielleicht lässt du dir mal ein bisschen Zeit und guckst dann nochmal, was geht. So. Oder vielleicht versucht ihr auch nochmal beide euch irgendwie Hilfe zu suchen im Sinne von, es gibt ja Familienberatung und so weiter. Ihr seid ja sehr jung und überraschend Eltern geworden. Vielleicht haben da nochmal ein paar Leute ein paar gute Tipps für euch.
Ja, das können wir auch versuchen. Ja,
vielleicht solltest du da nochmal drüber nachdenken und aufhören zu rauchen.
Das hatte ich eigentlich nicht vor.
Timo, ich danke dir für deinen Anruf, mein Lieber. Ganz schön krasse Nummer.
Ja. Ne?
Gut. Hab einen schönen Tag und ich hoffe, es wird alles gut.
Ja, vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
0331 70 97 110. Wir reden darüber, über den Tag, der alles veränderte. Timo gerade hatte wirklich einen krassen Tag. Der 21. März diesen Jahres, er ist Vater geworden. Er hat es aber vorher nicht gewusst. Und seine Freundin hat es auch nicht gewusst. 9 Monate lang haben sie nichts bemerkt von der Schwangerschaft. Und schwupps, hat sie mal flott auf dem Krankenhausklo in einer Dreiviertelstunde entbunden, weil er auch nicht nachgucken wollte. Er wollte halt nicht aufs Frauenklo gehen. Der Tim ist 31 aus Schönefeld. Hallo Tim.
Ja, hi.
Hast du gerade gehört?
Ja, ich hab's gehört. Ja.
Was sagst du?
Ich wollte was zum Tim zum Timo sagen.
Mach mal.
Und erstmal möchte ich ihm herzlichen Glückwunsch ausrichten, dass er überhaupt Vater geworden ist, weil viele kommen leider nicht zu dem Vergnügen.
Das ist ein guter Ansatz, da hast du recht.
Ja, meistens bekommen die meistens ein Kind, die das nicht verdient haben, oder was heißt meistens, aber leider oft, und die halt kein Kind haben wollen, bekommen meistens Kinder. Aber in seinem Fall finde ich das gut, weil der Timo scheint echt ein sehr sympathischer Typ zu sein. Und leider muss ich sagen, dass ich auch die Erfahrung gemacht habe mit solch einer Frau. Ich habe zwar leider kein Kind, aber ich war mit einer liiert und sie hatte aber schon das Kind mitgebracht in die Beziehung. Und das war wirklich, also anfangs war das eine schöne Beziehung, aber ich glaube, weil sie auch so ein bisschen geschauspielert hat, um mir halt zu gefallen. Und das wurde echt irgendwann immer schlimmer. Die wurde immer aggressiver und immer launischer und sie hat immer die Fehler bei mir gesucht. Und zudem, man könnte das schon fast als cholerisch bezeichnen.
Oh.
Ja, das war echt, also bei Cholerikern ist das ja so, die bauschen sich extrem auf und so schnell wie sie hochgekommen sind, so schnell kommen sie wieder runter. Ja, also ich habe dann versucht, immer meine Klappe zu halten und abgewartet, okay, ja, bis das wieder vorbei war. Ja, also insofern, und ich glaube, er sollte mal mit ihr drüber reden oder mal vielleicht mit den Eltern von der Dame sprechen, dass die vielleicht mal in so einen Erziehungshilfekurs sich vielleicht mal einen Rat sucht oder vielleicht mal zum Verhaltenstherapeuten geht, ja, weil das geht ja so nicht, dass die andere Menschen so anfeindet. Ne? Hm. Ist ja schon heftig.
Ja. Jetzt aber zu dem Tag, der dein Leben verändert hat, mein Lieber. Bevor ich jetzt gleich hier die Runde zumache und wir dann in der Late Line deutschlandweit weiter quasseln, musst du aber nochmal richtig einen rausholen. Welcher Tag hat dein Leben verändert?
Ja, welcher Tag mein Leben verändert hat. Und zwar hat mein Tag, das war der Tag, ich habe damals einen ganz schweren Motorunfall gehabt. Und der hat mich schon ziemlich verändert. Und dann kamen irgendwann die Spätfolgen, circa 3-4 Jahre später.
Darum du hattest einen Motorradunfall?
Genau, einen ganz schweren, ja.
Wann denn?
Das war 2004.
2004. Erzähl uns kurz, was passiert ist. Also wenn du es dann weißt.
Ja, natürlich. Mir hat jemand die Vorfahrt genommen.
Ja.
Und das war aber auch noch alles von dem, was ich weiß. Also ich habe einen kompletten Cut, also mir fehlt circa ein Jahr vom Gedächtnis. Also ich weiß da nichts mehr. Und ich habe nur noch die Bilder von dem Motorrad gesehen und das reicht mir aber auch schon. Das war echt böse. Und jetzt vor kurzem leider ist mein Vater gestorben, vor knapp 8 Monaten. Und das hat meinen Tag mitunter auch noch sehr mitgenommen. Oder das ist so mein Leben beeinträchtigt, ja.
Ja, das sind mehrere Tage jetzt schon, die dein Leben verändert haben.
Das ist der Unfall und leider der Tod meines Vaters da.
Dann fangen wir doch erstmal, lass uns mal mit dem Unfall anfangen. Erklär uns mal, wie der dein Leben verändert hat. In welche Richtung und wie du heute darüber denkst.
Ja, also ich denke, dass das einerseits positiv war, andererseits aber auch negativ. Aufgrund dessen, wegen den Spätfolgen. Ne? Die Spätfolgen, viele sind der Meinung, sowas ist Schwachsinn, aber dann haben die Leute davon leider keine Ahnung. Dann sollten die vielleicht sich mal mehr mit der Psychologie eines Menschen befassen, und zwar Spätfolgen deswegen, weil das ist halt eine schwere Traumata, ja, und das Problem ist halt, dass mich in der Zeit im Krankenhaus als auch nach der Zeit im Krankenhaus kein Therapeut begleitet hat. Ja, man hatte ja einen bestimmten Therapeuten, einen Traumatherapeuten, und den habe ich leider nicht gehabt. Und dann kam halt...
Warum nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe aber selber auch nicht daran gedacht und ich musste mir da eigentlich schon gestehen, ich wusste das auch nicht, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich halt einen Traumatherapeuten zur Verfügung gestellt bekommen hätte können.
Ja.
Ja.
Und das ist, jetzt ist es zu spät dafür, oder?
Nein. Es ist schon wieder alles gut.
Okay.
Das Ding ist, dass 2007 dann die Spätfolgen kamen und das aber auch ganz doll, also wirklich mit teilweise Heulkrämpfen und echt, also man hat überhaupt keine Lust mehr gehabt, man wurde aggressiv. Ich habe damals, ich muss mal zu sagen, ich habe im Krankenhaus eine Freundin kennengelernt, mit der war ich 3 Jahre zusammen. Und das war echt heftig, ja. Ich wurde echt total ungemütlich und dann habe ich halt selber gemerkt, okay, das geht so nicht, weil es haben sich halt viele von mir abgewandt. Ja. Und das ist mir halt dann irgendwann aufgefallen. Und dann hat mir jemand gesagt, du, das könnte sein, dass du Spätfolgen hast. Ja. Und dann habe ich das mal nachgefragt. Es ist so. Es war auch so, dass das waren wirklich Spätfolgen. Ich bin dann zum Psychologen gegangen, beziehungsweise zum Traumatologen. Und dann haben wir versucht, die Sache zwar nicht aufzubessern, aber ich habe halt über den Unfall gesprochen, über das, was mich halt mitnimmt im Leben und wie es mir geht, was alles überhaupt, also wie ich mich verhalten habe und was das alles in mir angestellt hat. Ja, und jetzt geht es mir echt weitaus besser.
Aber jetzt hast du auch eine Therapie gehabt?
Ja, ist aber schon länger her. Ja, das ist ja schon, jetzt haben wir 2015, also ist jetzt schon wieder 7-8 Jahre her. Ich glaube, die Therapie ging circa 2 Jahre, weil das halt schon extrem heftig war.
Bist du denn irgendwann danach nochmal auf Motorrad gestiegen?
Nein, gar nicht mehr. Nee, ich muss sagen, ich habe ab und zu echt noch Lust. Es kommt die Lust hoch, ey, jetzt komm. Vielleicht mal einen Roller fahren, einfach mal eine kleine Runde oder so. Aber irgendwas hält mich davon ab. Meine Mutter sagte auch zu mir, genauso wie mein Vater damals sagte, weil solltest du mal auf den Roller steigen, dann werden wir dir die Eier abbrechen. So nach dem Motto.
Ja. Gute Mama.
Und das habe ich auch eingehalten. Weil man kann es irgendwo verstehen. Ich sag mal, klar, man hat Bock, irgendwie mal Motorrad zu fahren. Ich werde vielleicht auch nochmal Roller fahren, dann wird man vielleicht mal einen Roller kaufen. Aber das bedarf echt noch Zeit.
Mein Lieber, das ist ja nur der eine Tag, der dein Leben wahnsinnig verändert hat. Der andere ist der Tod deines Vaters. Den werde ich jetzt quasi in dieser Sendung nicht mehr schaffen, aber du bleibst einfach bei mir. Wir reden gleich in der Late Line weiter. Und wir geben uns einmal vorher Mucke und können einmal alle durchatmen und darüber nachdenken, ob wir nicht alle einen Tag haben, der unser Leben verändert hat. Darum geht's, und zwar über 0880 5x5 klingelt er durch. Du bleibst bei mir, ne?
Fritz. Und das hört man.